und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Kontextur Podcasts. Idee und Redaktion kommen wie immer von Katharina Benjamin und mir, Angelika Hinterbrandner, der Schnitt von Rosa Toneik, die Gestaltung und Grafik von Patrick Martin. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann teilt und liked den Podcast gerne auf allen Plattformen, wo ihr den Podcast hört oder anschaut, so dass mehr Menschen auf das Format aufmerksam werden. Auf Spotify und Apple Podcast könnt ihr uns auch gerne Kommentare und Feedback hinterlassen. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, aber auch via E-Mail schicken. Wenn ihr unsere Arbeit monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady machen. Und die Links und alle weiteren Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's los! Hi Katharina.
Hallo Angelika. Hi.
Wir sitzen so nahe nebeneinander, wie wir schon lange nicht nebeneinander gesessen sind bei der Podcastaufnahme. Wir sitzen gerade in Schwerin im Bett und nehmen diesen Podcast auf. Gestern Abend hatten wir unsere Preisverleihung und heute müssen wir natürlich schon wieder arbeiten. So läuft das bei Kontextur. Jede Sekunde, die wir miteinander haben, wird auch genutzt. Also nehmen wir jetzt einen Podcast auf. Es ist 8.30 Uhr, fast noch, bisschen später schon, am Morgen. Und wir haben eine Hausmitteilung allen voran. Und zwar, wir arbeiten ja am Podcast-Festival und zwar intensiv. Wir haben das die letzten Male immer hinten dran gesagt, um zu schauen, wer so lange hört. Nee, einfach weil sich da immer besser ergeben hat. Und dieses Mal wollen wir das mal ganz voransetzen. Einmal kurz sagen, dass nächstes Jahr im Mai in Basel ein tolles Podcast-Festival stattfindet mit uns. Ja, auch vielleicht News für unseren Gast, da werden wir vielleicht auch gleich nochmal zu reden. Und ja, wir freuen uns total drauf. Katharina, hast du noch einen kleinen Teaser dafür?
Ja, stay tuned. Wir fangen bald an, da die ersten Dinge rauszuhauen. Ist vielleicht nochmal interessant, am 31. Mai wird das stattfinden. Da könnt ihr euch schon mal ein Save the Date einstellen. Aber bald werdet ihr auf allen Plattformen und Formaten, die wir so haben, auch mehr davon hören. Und genau, erstes Architektur-Podcast-Festival, wo gibt's? Wir freuen uns. Und irgendwie finde ich, egal wem wir davon erzählen, viele sagen, ah ja, cool, das müsste es doch mal geben. Und wir haben Lust, zusammen mit Laura Bertel, die ist auch dabei, unsere Podcast-Produzentin Rosa Toneik auch dabei sein.
Und Patrick Martin. Also wir sind richtig mit ganzem Team da in Basel und ja, kommt vorbei. Das Ziel ist einfach, einen tollen Tag zu haben. Und alles andere folgt bald via Website und auf unseren Kanälen.
Genau, und auch ein bisschen aus der digitalen Erschöpfung auszubrechen, in der wir uns schon ja auch etwas so alle befinden, glaube ich. Also ja, wir freuen uns.
Also es gibt viele Podcasts, die live sprechen und wer genau im Programm steht, werden wir noch releasen. Aber damit starten wir jetzt wirklich endlich ins Interview und ich freue mich wirklich ganz sehr, dass das jetzt endlich geklappt hat. Wir haben heute zu Gast Palle Petersen und Palle, diese Interviewfindung hat wirklich eine ganze Weile gedauert, aber das Good Ding hat Weile, wie man so schön sagt. Also ich kenne dich eigentlich schon seit Professor X, also diese Reason Story über die ETH oder die Vorgänger an der ETH veröffentlicht hast bei Hochparterre. Und seitdem verfolge ich so ein bisschen, was du machst, weil man schaut ja so, was die anderen Personen im publizistischen Raum auch so machen und du bist seitdem auf jeden Fall irgendwie so am Radar. Und dann gab es vor, ja, ist einige Jahre inzwischen auch schon wieder, eine Bewegung in deiner Biografie. Du hast dich nochmal verändert, raus aus dem Journalismus, rein ins Architekturbüro. Dazu hören wir dann gleich nochmal mehr, aber das hat dann nochmal meine Aufmerksamkeit geweckt, weil ich mir dachte so, ah ja, was macht ihr denn jetzt? Das ist aber interessant. Und weil es immer besser ist, diese ganzen Wendungen von der Person zu hören, die es wirklich betrifft. Palle, übernimm bitte gerne. Wer bist du und was machst du? Hier ist Angelika aus der Zukunft mit einer kleinen Entschuldigung und einem Hinweis. Wir haben diesen Podcast im Bett in Schwerin sehr früh aufgenommen und ich habe etwas verbaseltes Zoom-Recording rechtzeitig einzuschalten. Deswegen hört der Palle jetzt ganz kurz in schlechter Qualität, bevor dann das tolle Mikrofon zu hören ist. Bitte dranbleiben und verzeiht's mir.
Beruflich komme ich natürlich aus der Architektur. Ich habe Architektur studiert an der ETH und bin dann eben ins Schreiben gegangen. Die Wendung hin und zurück, die du jetzt beschrieben hast, das war ja, ich war 2 Jahre bei Herzog und Dümmerer als Leiter Nachhaltigkeit. Wir reden da sicher noch drüber, was das heißt. Und bin dann aber nach 2 Jahren jetzt wieder zurück, ich sag mal, ins weite Feld von Vermittlung, Aktivismus, Beratung. Also ich Ich schreibe jetzt wieder viel und ich bin beim Countdown 2030 aktiv. Das ist eine Aktivistengruppe mit dem Ziel der Bauwende.
Und dann bin ich noch bei Shift, das ist so eine Netzwerkorganisation für Stadt- und Siedlungsentwicklung. Ich glaube, das wären beruflich so gerade die wichtigsten Felder. Also ich mache alles Mögliche, was mir gerade in die Quere kommt, und der gemeinsame Nenner ist wahrscheinlich, ich würde sagen, im weitesten Sinne eine ökologisch und soziale Raumentwicklung, die zukunftsfähig ist.
Ich glaube, dass diese Inhaltsgetriebenheit, die verbindet uns wahrscheinlich, also alle miteinander, die wir hier sprechen. Und ich glaube, das ist auch mitunter das, was so mein Interesse zu ganz Anfang geweckt hat an deiner Arbeit, wie du überhaupt auswählst, woran du arbeitest und was du machst, beziehungsweise die Rollen sind eigentlich nicht das, was wichtig ist, sondern das, woran man arbeitet. Wie würdest du denn selbst sagen, wie haben dich diese Themen gefunden oder wie wählst du aus und was treibt dich an diesen Themen zu arbeiten?
Die eine Ebene ist ja, ich sage mal, Relevanz. Wie wichtig ist das jetzt für die Gesellschaft? Und die andere ist aber auch ganz egoistisch. Interessiert mich das? Habe ich Lust, mich da reinzuwühlen als Thema, oder? Weil also Recherchen sind ja auch aufwendig. Und ich sitze eigentlich nicht da und mache mir irgendwie einen Lebensplan jetzt taktisch, wo lenke ich meine Energie hin und wo führt das hin? Und auch jetzt im Journalismus. Es sind oft auch Zufälle, man sieht irgendwas, man hat irgendwie ein Gespräch, was einen anregt, und dann fängt man mal an, ein bisschen weiter da reinzugehen, und dann, je nachdem, lässt man es auch wieder fallen.
Wie war das eigentlich nach deiner Diplomarbeit? Also wir haben gesehen, du hast ja bei Adam Caruso dein Diplom gemacht, ne? Wie bist du aus diesem Diplom rausgekommen und dann, also welche Schritte gab es danach, die dich dahin geführt haben, wo du jetzt bist?
Für mich war das ehrlich gesagt so, ich sag mal, die meisten Architekturstudierenden damals bei uns haben, ich würde sagen, 90% ihrer Energie in den Entwurf gelenkt und dann noch irgendwie kurz vor Ende Wahlfacharbeit ich muss noch was schreiben oder so, oder Vorlesungen und so. Bei mir war es eigentlich umgekehrt. Ich habe total gern alle Vorlesungen besucht und mich mit Sachen rundherum beschäftigt. Ich hatte auch damals schon mehrere Nebenjobs. Unter anderem habe ich auch schon geschrieben. Und der Entwurf war eigentlich mehr so eine Nebensache. Bei mir war es dann so, am Montag habe ich gemerkt, oh, morgen ist wieder Entwurfskritik. Ich muss mal was mal zeichnen. Also für mich war eigentlich Master war schon klar, ich möchte nicht klassischer Architekt werden. Wo es hingeht, wusste ich damals noch nicht. Also es war ein bisschen, ich sag mal, es gab eigentlich drei Vektoren, und das eine war akademisch, also irgendwie doktorieren und irgendwo in die Richtung, damals wäre es wahrscheinlich am ehesten irgendwie Architekturgeschichte oder Soziologie gewesen oder so. Der zweite Vektor war eben das journalistische Schreiben, weil ich das halt auch schon gemacht habe und sehr spannend fand. Das ist halt sehr vielseitig, es hat ein hohes Tempo, oder man ist ja nicht 5 Jahre in einem Haus drin, so wie, also im Vergleich jetzt zur Praxis. Und das dritte war Projektentwicklung, was mich interessiert hat, weil es halt ein großer Hebel ist. Finde ich immer noch, interessiert mich immer noch.
Scheint ja schon irgendwie eine Wichtigkeit für dich gehabt zu haben, schon früh, zumindest wenn du das so beschreibst. Kannst du das irgendwie, dieses Thema einen Beitrag leisten oder Einfluss haben? Ich meine, das ist eine sehr philosophische Frage, aber weißt du, wo das herkommt?
Es gäbe ja jetzt 2 Zugänge zu dieser Frage. Also das eine ist Macht, ich will Einfluss haben und was verändern, und es geht eigentlich auch stark um mich. Und das andere ist, glaube ich, so eine, wie soll ich sagen, ethische Getriebenheit oder so. Also ich glaube, bei mir war schon immer so die These, also oder der Drang irgendwie, sich fürs Gute einzusetzen. Ich habe so ein Gerechtigkeitsempfinden. Sachen machen mich wahnsinnig wütend, wenn ich sie als ungerecht empfinde. Und irgendwie habe ich halt Architektur auch immer als Disziplin gesehen, die so stark gesellschaftswirksam ist. Ich meine, ich hatte auch meine Phasen, wo ich mich total in Grundrissen verloren habe. Also so ganz klassisch, aber das war nicht wahnsinnig lang. Und also es geht, glaube ich, darum, einen Beitrag zu leisten, so würde ich es nennen. Und die Frage der Hebel, du bist halt immer relativ, ich weiß nicht, im Journalismus, auf eine Art wird man, hat man natürlich eine Leserschaft und wird wahrgenommen und kann ziemlich sicher auch manchmal Sachen anstoßen. Also ich glaube, die Bauwende ist ja sehr präsent mittlerweile. Da haben natürlich ganz verschiedene Kräfte mitgeschoben. Und was da der eigene Beitrag ist, kann man nicht sagen. Es gibt auch das Sprichwort, Journalismus ist in den Fluss zu spucken, oder? Und ich denke, irgendwo ist es beides. Also auf eine Art ist man natürlich im Journalismus in der Beobachterrolle und das gilt für sehr viele andere Tätigkeiten in der Architekturvermittlung auch. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Diskurs macht was. Doch,
ja,
glaube ich schon.
Ich finde es ganz spannend, dass du dieses Gerechtigkeitsthema so genannt hast, weil das ist, kommt mir öfter unter, wenn ich mit Journalistinnen und Journalisten spreche, die das so auch als Antrieb beschreiben. Nur als, also so als Reflexion zu dem, was du gesagt hast. Ich glaube, man hat so ganz gut schon verstanden, wo du herkommst und was dich treibt. Und wir haben ja so ein bisschen vereinbart, nicht nur oberflächlich zu reden, sondern tatsächlich auch reinzugehen in die Bauwende. Also das war das Thema, auf das wir uns dann geeinigt haben. Ich glaube, auf die, wie man Einfluss haben kann oder was das eigentlich heißt, Einfluss zu haben in Debatten und seinen Beitrag zu leisten, da werden wir nochmal drauf kommen. Ich würde aber gerne so ein bisschen eintauchen oder abbiegen, auch in Richtung Büros. Also du hast ja quasi die unterschiedlichen Welten kennengelernt, wie sich Dinge verändern, auch über die Zeit, ne? Es ist auch schön, mal in Dinge reinzugehen, rauszugehen und nach Jahren vielleicht auch wieder zurückzukommen. Aber du hast eben auch diese Architekturbüro-Erfahrung. Wenn du da die Prozesse anschaust, aus deiner Perspektive, was müsste sich denn verändern, dass wir dieser Bauwende ein Stück näher kommen?
Natürlich unglaublich viel. Ja, nicht nur in den Architekturbüros. Also vielleicht sprechen wir darum, da nachher auch mal drüber. Also ich finde, es ist ja wie so ein, ich meine, es geht ja um einen gesellschaftlichen, gesamtgesellschaftlichen Wandel, oder? Und irgendwie müssen sich die Behörden und Normen bewegen und die Bauproduzenten und die Fachplaner und die Architekten und irgendwie alle, oder? Und das hängt auch alles zusammen. Wenn sich alle anderen nicht bewegen, kannst du dich als Architekturbüro auch nur beschränkt bewegen, oder? Das vielleicht mal vorweg. Ich denke, als Architekturbüro, ich würde sagen, wenn ich was aus den 2 Jahren jetzt bei Herzog und Dömerung mitnehmen. Ich finde, also Culture eats Strategy for Breakfast, oder? Das sagt man so einfach, aber ich glaube, das ist tatsächlich der Fall. Ich meine, es geht natürlich auch sehr stark um Prozesse, um Tools, um wirklich auch hartes technisches Wissen, das man irgendwie aufbauen muss als Unternehmen. Aber das Allerwichtigste ist wirklich halt das Mindset. Also so, was für eine Priorität und Präsenz haben halt diese Themen über den ganzen Entwurfsprozess, oder? Also, weil wenn das in deinem Kopf ist und du eigentlich ständig die Frage stellst, ja, und was hat das jetzt für Konsequenzen und kann ich es noch anders machen? Und du bist dein Fachplaner am Challengen, etc., 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 oder? Dann kommt schon was bei raus. Und wenn das sozusagen was ist, was in den Köpfen nicht ist, und über irgendwie, ich sag mal, eine Spezialisten-Unit oder über irgendwelche Normen, Gesetze an dich rangedrückt wird und nicht von Anfang an integral so mitgedacht wird, dann ist halt das, ich sag mal, das Potenzial für wie weit kommt man, ist dann beschränkt.
Die Aufgabe, die du da hattest, war ja schon auch sehr stark gebunden an Inhalte und Wissen. Was kann man überhaupt tun, quasi aus dem Büro heraus? Beispielsweise zu der Zeit, als du bei HDM warst und auch jetzt, hast du auf LinkedIn sehr intensiv auch gepostet zu inhaltlichen Themen, zur Donut Economy, das Thema, was du jetzt vorher gerade angesprochen hast, Kultur und Strategie, wie ändert man innerhalb einer Firma etwas? Das braucht ja auch wahnsinnig viel Wissen, das man jetzt gar nicht zwingenderweise als Architekt oder Architektin hat oder in der Ausbildung bekommen hat. Diese neue Rolle, die du da genommen hast, was hat das denn für dich quasi inhaltlich geheißen? Hattest du dieses Wissen schon oder hast du das in dieser Rolle erst aufbauen müssen?
Es kommt jetzt darauf an, wie man es betrachtet, oder? Ich sage mal, ich bin natürlich da reingegangen mit einer sehr breiten Perspektive und ich würde sagen, ich habe ein breites Wissen, aber nicht endlos tief, oder? Gerade wenn es jetzt um die Praxis geht, Also wenn jetzt Leute kamen und mich nach irgendwie ökologischen, wasserfesten Farben für ihre Projekte gefragt haben oder so, oh, kannst du meinen Bodenaufbau optimieren, jetzt blöd gesagt, dann sage ich, hey, nee, sprich mit deinem Bauingenieur, oder? Aber natürlich habe ich mir sehr viel Wissen erworben in den Jahren, aber es ist natürlich auch schon, ich würde sagen, die Nachhaltigkeit jetzt insgesamt mit vielleicht ein bisschen mehr im ökologischen als sozialen Fokus in der Zeit. Und das war ja schon wie ein Thema, was mich irgendwie 4, 5 Jahre vorher begleitet hat. Und ich tauche dann mal ein in irgendwie Stadtklima, Biodiversität oder ich tauche dann mal ein in irgendwie biogene Baustoffe oder ich tauche mal ein in irgendwas anderes, oder? Es ging ja gar nicht darum, dass ich alle Fragen beantworten kann für alle Projekte, alle Typologien in jedem Land, oder? Das ist eine völlig absurde Vorstellung. Also du musst irgendwie eher eben an diesem Mindset arbeiten, in Prozessen denken, oder? Also was passiert am Anfang von einem Projekt? Gibt es überhaupt mal eine solide Auseinandersetzung vom Projektteam, die sich wirklich auf Nachhaltigkeit fokussiert? Also dass man sich mal am Anfang von einem Projekt einen halben Tag nimmt, Workshop, wo sind hier die Potenziale, was sind die Gefahren, wo können wir Schwerpunkte setzen, oder? Also das sind ja die großen Hebel am Anfang und auch über halt, ich sag mal, sehr viel, an sehr vielen Dingen arbeiten, die architektonisch sind. Also es geht ja um, ich sag mal, die großen Hebel sind Untergeschosse, Bestand, Flächenverbrauch, etc., etc., oder? Also man muss jetzt nicht Experte sein, glaube ich, in haustechnischen Speziallösungen für Sondertypologien, um Nachhaltigkeit strukturiert anzugehen.
Wir sind ja auch ein Bildungspodcast, wie Katharina immer so schön sagt. Kannst du Empfehlungen geben? Weil das finde ich tatsächlich immer, also ich werde ja auch ganz viel gefragt, so immer, wie macht man das jetzt, Angelika? Also so gerade auf der Uni wird man das ja dann gerne gefragt. Gib mir mal drei Dinge, die ich jetzt tun kann. Deine Top 3 Empfehlungen, du hast es ja schon so ein bisschen angeteasert, wo quasi Einflusspunkte sind, für alle Studis oder für alle im Büro jetzt. Was kann man sofort tun?
Da ist jetzt irgendwie so eine sehr offene Frage. Ich weiß nicht, ob ich die so beantworten kann, aber ich finde, also zum Beispiel jetzt, wenn wir mal beim Thema CO2 kurz bleiben, oder? Es gibt ja noch wirklich andere Themen, aber halt sich mal eine Ökobilanz anzuschauen, wie funktioniert das? Eigentlich zu verstehen, ey, was sind da für Module drin jetzt? Wo beginnt eine Ökobilanz? Wo hört sie auf? Und wo ist eigentlich wie viel drin, dass man mal irgendwie versteht, hey, wenn ich irgendwie ein sechsgeschossiges Gebäude baue und ich optimiere den Holzbau, super krass und ich gebe alles, oder? Aber ich mache unten drei dicke Untergeschosse, oder? Was das eigentlich heißt, dann brauch, also ich sag nicht, du brauchst dann oben nicht mehr optimieren, und aber dass man halt wirklich mal versteht, wo sind die Sachen? Da muss man halt irgendwie mal ein bisschen reintauchen, und dasselbe beim Holz, oder? Holz ist ganz toll, aber ich meine, mit Holz jetzt irgendwie ein Hochhaus mit großer Spannweite bauen, ist bei einem beschränkt verfügbaren, langsam nachwachsenden Baustoff auch nicht eine kluge Idee, oder?
Kurze Pause mittendrin und eine kleine Erinnerung. Es steckt viel Arbeit hinter dem Projekt Kontextur und vor allem viel unbezahlte Arbeit. Wir produzieren Formate in den unterschiedlichsten Formen und wenn ihr das unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Teilen, liken und weiterschicken, uns empfehlen hilft uns natürlich sehr. Das könnt ihr überall da tun, wo ihr den Podcast seht und findet oder alle anderen Formate seht und findet. Außerdem könnt ihr uns direkt finanziell unterstützen und zwar via Steady. Mehr dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter.
Aber das finde ich interessant, was du sagst. Ihr hattet ja auch letztens, ich glaube, es war eine Hochparterre, Waldrapp im Interview, die ja gesagt haben, okay, wir haben uns jetzt für unsere Wettbewerbe oder auch für unsere Projekte diese 10 Punkte aufgeschrieben, die wir versuchen zu befolgen. Also das war auch, wenn es geht, Erhalt statt Abriss, keine Untergeschosse, sie einfach so 10 klar definierte Punkte, die jetzt einfach mal als grobe Guideline dienen, in der man sich verhalten kann, die sie auch ihren Mitarbeitenden kommunizieren können. Und dann muss man halt im Einzelfall gucken. Aber das, was jetzt zum Beispiel auch gerade in Deutschland passiert ist, dass eigentlich alles so krass politisiert ist, jede Entscheidung zum Klimaschutz, zur Bauwende oder so, bis ins tiefste polarisiert und politisiert wird. Da kann vielleicht Angelika auch nochmal ihre Perspektive teilen. Und von meinem Empfinden steht das jetzt gerade dem schon wieder entgegen. Man braucht einfach, wir müssen uns auf erstmal gewisse Dinge einigen, auch für die Architektinnenschaft, dass nicht immer wieder so getan wird, als müsste man jetzt den kaukasischen Kreidekreis lösen.
Also ich kann vielleicht noch einen Satz zum Thema Kulturkampf, Nachhaltigkeit sagen. Da sind wir wieder im Kommunikationsthema und da kommen wir sicher auch nochmal zurück oder wechseln hin und her. Also man spürt einfach sehr stark in Deutschland nochmal mehr als in der Schweiz über das Gebäudeenergiegesetz oder auch GEG genannt, Heizungshammer, auch bei Bild in Anführungszeichen, dass es eine Aufladung gibt und eine Polarisierung, ne? Also quasi das Fahrradfahren ist grün und ist damit für eine gewisse gesellschaftliche Gruppe etwas, auf das man draufhaut, dass man sagt, das machen wir nicht, weil das ist quasi, das ist gebrandet oder gelabelt unter einem bestimmten gesellschaftlichen Kreis, den wir absolut ablehnen. So, das heißt, es gibt nicht mehr nur die Gender-Debatte, die in ähnliche Dynamiken reinfällt, sondern es gibt ähnliche Dynamiken für etwas, das man tut, das eigentlich nicht politisch ist, das so politisiert wird, dass man es auf einmal ganz ablehnt. Also jetzt im Baubereich ist jetzt nicht ganz so, bis auf eben die Heizungsdebatte und die Wärmepumpe, die eine ähnliche Dynamisierung erlebt hat. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass es nicht mit noch mehr Dingen passiert und dass wir quasi als Architektinnen nicht selbst Teil davon werden, diese Dynamiken noch weiter zu verschärfen, sondern eher, dass man überlegt, was sind denn grundsätzliche Dinge, die wir einfach tun können, um die Sache besser zu machen. Also vielleicht kannst du noch mal schildern, was deine Reflexion dazu ist oder wie du auf dieses Thema blickst.
Also gerade in der Mobilität nehme ich das auch total wahr. Wobei ich sag mal, die Bauwende, also so wie ich sie verstehe, oder, ist ja die Bauwende eine Energiewende, eine Wärmewende, eine Ressourcenwende, aber irgendwo halt auch eine Mobilitätswende, oder? Weil du kannst dich nicht einfach jetzt rein konstruktiv aus dem Problem rausbauen. Es geht halt schon drum, wo sind welche Nutzungen, wie bewegen wir uns dazwischen etc. Also es ist ja nicht ein rein architektonisches Problem, es ist eben auch ein städtebauliches Problem. Und die Polarisierung, die ist natürlich, das ist ein allgemeines gesellschaftliches Problem, wo wir Vollgas drinstecken, oder? Also ich meine, ist auch was, was mir Sorgen macht. Wir waren irgendwie vor 5 Jahren oder so, war ja auch Greta und da war irgendwie so eine Bewegung in der Gesellschaft, wo das Gefühl hat, okay, das ist was, das bewegt breite Teile der Gesellschaft, was es ja eigentlich auch sollte. Es betrifft uns ja alles in unsere gemeinsamen Lebensgrundlagen und so weiter. Und man würde meinen, dass man sich da auf gewisse Sachen einigen kann. Was jetzt aber passiert, ist, Klima ist ein absolutes Reizthema, oder?
Ja, beziehungsweise auch ein Thema der Verdrängung und oder, also wir hatten das, du hattest das als Anmerkung bei einer Frage, die erst weiter unten kommt, aber so das Thema, kann man überhaupt noch Mehrheiten für dieses Thema bewegen? Und das ist ja schon spannend, dass selbst Personen, die in großen Umfragen zustimmen würden, wenn man sie fragt, ob sie für Klimaanpassung sind, ne? Dann aber wiederum sagen, naja, wenn es aber mich selbst betrifft oder quasi beschneidet, was ich habe oder was ich tun muss oder kann, dann ja wieder nicht. Also es gibt auch so eine Zwiespältigkeit.
Naja, mal Moment. Also das heißt, es ist ja auch immer noch mal was anderes. Okay, wir reden drüber, aber zum Beispiel unser Büro, unser Vermieter, der ist Ostdeutscher, sehr ungewöhnlich auch für in Leipzig einen ostdeutschen Vermieter zu haben. Und der ist voll Bauwende, ja. Also der hat jetzt in den letzten Jahren 3 Wärmepumpen angeschafft. Wir haben Solar, wir haben einen Brunnen. Es ist aber was der Mann durchmachen muss mit den Behörden, der Verwaltung, den HandwerkerInnen, die nicht da sind, was er für finanzielle Mittel aufwenden musste. Also das sind Gründerzeitgebäude 1880. Er hat alles jetzt, hat die Wärmewende bestritten. Aber es ist halt eben nicht mal so zacki zacki machen wir. Jetzt funktioniert, wir sind jetzt gerade, muss die Wärmepumpe ans Laufen bringen. Gerade das ist auch wieder schwierig. Es ist ein harter Weg. Es ist halt nicht eben so, ja, jetzt mal alle Wärmewende.
Und noch eine Ergänzung. Und natürlich kommt auch der Kostenfaktor extrem hinzu und man muss natürlich natürlich auch sagen, man verschärft eine wirtschaftliche Lage oder man macht mehr Kosten, ohne zu sagen, wie wird man sie abfedern. Ne? Dann sind wir wieder bei diesem sozialökologischen Thema und das, was Palle vorhin auch beschrieben hat, dass es einen Zeitraum gab, wo es sehr stark nur um diese Klimathemen ging, weil die Gruppe, die das vorangetrieben hat, diesen Kosten- oder den sozialen Aspekt vielleicht nicht so ganz mitgedacht hat. Das, finde ich, merkt man auch gerade extrem, dass halt das jetzt backfired. Also dass es eine ganz klare Ablehnung gibt, wenn nicht sichergestellt ist, also ne, selbstverständlich, wer zahlt das, beziehungsweise die es zahlen müssen, sind halt die dann zur Miete wohnen, einfach umgelegt wird, in Anführungszeichen.
Ich fand es auch interessant letztens, ich glaube, es war ein Interview mit Steffen Mau, da ging es um die unterschiedliche Situation West-Ostdeutschland, also ist jetzt ein bisschen weit weg von der Architektur. Und er hat halt gesagt, das große Problem ist, also jetzt auch in dieser Debatte um Demokratieferne oder so, man hat damals nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland die Demokratie in einem Wirtschaftswunder, in einem Wirtschaftswachstum eingeführt. Es war also positiv. Wir ändern uns, wir kriegen was Positives. Aber nach der Wende gab es einen Niedergang. Es gab Arbeitslosigkeit, einen wirtschaftlichen Niedergang. Und wenn das, also wirtschaftlicher Niedergang, auf Wechsel, Wende, Transformation trifft, dann wird es von den Leuten nicht angenommen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was wir gerade erleben. Es gibt eine wirtschaftliche Krise und diese Transformationsstimmung, die vielleicht vor 5 bis 8 Jahren noch angenommen war, auch von den größeren Firmen oder so, es wird jetzt stärker abgelehnt.
Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, wie du da drauf blickst, weil da gibt's ja schon auch einen sehr großen Unterschied, gerade in der Bauwirtschaft zwischen Schweiz und Deutschland. Also was für ein Gefühl hast du denn dazu, wie ist gerade die Transformationsstimmung im Schweizer Bereich auf dieser Ebene?
Ja, ich finde, du musst halt immer irgendwie unterscheiden zwischen, also, und das gilt jetzt für alles, oder? Also, wenn man so drüber nachdenkt, wo stehen wir mit der Bauwende? Und dann gibt's auf der einen Seite gibt's so wirklich enorm viel Grund zur Hoffnung. Also, im Diskurs ist das omnipräsent. Also, es gibt so viel Startups, es gibt so viel, irgendwie junge Büros, die da rauskommen und irgendwie tolle Sachen machen. Innovation, Tools, es passiert ja echt viel. Auf der anderen Seite muss man sich so wie fragen, okay, ich sag mal jetzt mal, dieses Durchschnittsgebäude, was im Land gebaut wird, wie stark hat sich das verändert in den letzten 5 bis 10 Jahren? Das ist eigentlich sehr, sehr beschränkt, oder? Also ich meine, ja, also es werden viel mehr Wärmepumpen angebaut und Photovoltaik, aber das wären so diese bisschen sehr diese technisch energiefokussierten Sachen. Und wenn man jetzt schon in Richtung graue Emissionen geht, werden die Häuser wirklich anders gebaut. Also fahr mal übers Land. Das ist einfach Beton, Backstein, Standard, oder? Also so, ja, der Holzbau hat ein bisschen Anteile gewonnen, aber also relevant verändert hat sich das Bauen jetzt konstruktiv nicht. Oder ich habe natürlich halt schon mehr mit interessanten Büros zu tun, so gesehen. Aber da merke ich schon sehr, sehr großes Interesse an diesen Themen. Also das ist in den Büros präsent aus verschiedenen Gründen. Da kommen junge Mitarbeitende rein, die das wollen und verlangen und anregen. Und viele größere Büros sind natürlich auch irgendwie stehen so ein bisschen vor dem Generationenwechsel und die meinen, sind gesättigt auf eine Art und fragen sich, okay, wo geht's denn jetzt hin? Also, dass das wie ein strategisches Zukunftsthema für ein gestandenes Architekturbüro ist, ist mittlerweile offensichtlich. Und stellen sich viele die Frage, wie packe ich das an? Welches Wissen muss ich aufbauen? Also ich nehme das schon so wahr von, ich sage mal, so kleinen Büros bis wirklich halt die A-Liga im Schweizer Wettbewerbswesen. Das ist jetzt einfach da. Also das muss man auch wie bringen. Also da hat sich schon sehr viel verändert, jetzt auch auf Bauherrenseite, Investorenseite. Also die, ich sag mal, Wettbewerbe mit einem ambitionierten CO2-Ziel und etc., die gibt es immer häufiger. Also wer um das Thema kann man sich wie nicht mehr futieren. Und also es ist ja auch, und so blicke ich aufs Thema, so probiere ich es auch immer jetzt, ich sag mal, zu vermitteln oder nicht als, oh, wir müssen nicht, wir dürfen nicht mehr, wir können nicht mehr. Es ist ja auch immer, steckt da in dieser Bauwende eine unglaubliche Chance, irgendwie Sachen neu zu erfinden, zu experimentieren, Sachen zu entwickeln. Und ich glaube, da connecten dann auch viele und das macht dann auch Spaß, wenn man irgendwie was entdeckt und entwickelt und dann kriegt man ja auch Lob, oder? Also das funktioniert. Aber in der Bau, also noch ganz kurz, weil du hast ja über, ich sag mal, die Wirtschaftskrise gesprochen, oder? Und das ist in der Schweiz tatsächlich zurzeit anders. Also ich sag mal so, die Kurven von der Bautätigkeit, die flachen ein bisschen ab. Ich meine, Zinswende, das merken auch wir, aber das ist in einem Maß, da bricht jetzt nicht die absolute Krisenstimmung aus. Jetzt mal grundsätzlich.
Genau, ich habe noch mal zwei Sachen. Eins hängt auch ein bisschen damit zusammen, was ihr in eurem Sach und Krach Podcast gesagt habt.
Hörempfehlung, wir machen das natürlich in die Shownotes.
Du hast darin gesagt, dass es dich interessieren würde, ob es bei Architekturbüros eigentlich keine Flurbereinigung gäbe, weil es sozusagen nicht so einen starken oder sozusagen, wenn man mit seinem persönlichen Einsatz und seinen persönlichen Mitteln diese Kleinstruktur erhalten kann. Also wir haben ja auch schon öfter diese BAK-Statistiken zitiert, dass es ja in Deutschland auch wirklich ist. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, dass aber 90% der Architekturbüros oder 80% sind ein bis zwei Mann-Frau-Büros. Also ganz, ganz, ganz kleine Strukturen. Das sind ja dann oft genau diese nicht 5%, von denen du gesprochen hast. Wie reflektierst du das? Also uns geht es ja auch so, ne? Unser Blick liegt auf den 5%, auf den Leuchtturmprojekten, auf den jungen, urbanen, interessanten Leuten. Den Rest kriegen wir eigentlich kaum mit und wenn, berichten wir schon gar nicht über sie. Genau wie wir nicht über die allgemeine Bautätigkeit stark berichten. Also wer baut eigentlich, wenn keine Architekten und Architektinnen dabei sind? Haben wir da den richtigen Blick? Müsste man den Blick weiten? Oder ist es einfach, man sagt, okay, man fokussiert auf die Avantgarde und glaubt an das Trickle-Down-Prinzip. Also die nicht 5% werden dann schon irgendwann davon erreicht werden.
Es sind natürlich wie verschiedene Aufgaben, oder? Und ich meine, die Avantgarde, die findet Sachen heraus. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Architekten, damit meine ich genau auch Baustoffhersteller, oder? Da gibt es ja auch verschiedene. Und irgendwie, die Avantgarde zeigt, was möglich ist, was morgen möglich sein kann. Und jetzt das Trickle Down, ich glaube, ich bin da schon ein bisschen, wie soll ich sagen, auch durchaus regulationsfreudig, in dem Sinn, dass ich glaube, also weil wir ja in einer gewissen Dringlichkeit stehen bei diesen Themen, können wir einfach nicht warten, bis sozusagen von selbst die viel nachhaltigeren Lösungen gleich günstig sind und es erledigt sich über den Markt, oder? Also ich glaube schon, und das ist ja auch unterwegs, also ich sag mal, damit es in der Breite ankommt, in diesen 95%. Oder vielleicht könnte man es auch in drei Teile ein bisschen einteilen. Es gibt so die Avantgarde und dann gibt es die institutionalisierten und öffentlichen Bauherren und so. Da passiert ja schon auch viel, also über Regulation, über selbstgesteckte Klimaziele. Es will ja auch niemand auf seinen Stranded Assets hocken bleiben in 20 Jahren und große Abschreiber machen und so. Also das sind dann schon andere Bauherren. Und vielleicht dieser letzte Block, die 60, 70% von dieser Masse, die irgendwie über ganz viele kleine Strukturen entsteht. Ich glaube, die ist recht schwer, tatsächlich recht schwer zu erreichen. Ich sag mal, Grenzwerte und dann werden gewisse Baustoffe schwierig. Es lohnt sich mehr, in andere zu investieren, die sozusagen zu industrialisieren. Also wenn man jetzt über biogene Baustoffe nachdenkt, da steckt ja auch praktisch alles noch in den Kinderschuhen. Also es gibt diese Manufakturen, Beispiel Lehm oder der Martin Rauch mit seinen, was sind das, 2 Dutzend Leute da in Österreich und fast jedes relevante Lehmprojekt irgendwie im deutschen Raum machen sie so ungefähr, oder? Der Holzbau ist da schon 2 Schritte weiter.
Die DUH baut inzwischen Netzwerke auf, regional, wo sie quasi vor Ort sein können und Wissenstransfer machen. um tatsächlich lokales Wissen aufzubauen und wegzugehen, oder ne, die Hoffnung ist quasi aufgegeben, dass ordnungspolitisch so viel passiert, dass es diesen Zwang zum Wandel gibt. Deswegen versuchen die jetzt andere Methoden, um den Wandel gesamtgesellschaftlich voranzutreiben. Und ich glaube, das hast du vorhin auch schon so gesagt oder angedeutet, Palle, ne, es ist halt nicht nur das eine, sondern im besten Fall alle Dinge, die parallel und auch gleichzeitig passieren, damit wir wirklich vorankommen. Ja, das wollte ich aber nur noch mal so als Beispiel nennen, weil ich das sehr interessant finde und weil es ja schon auch im Gespräch so ein bisschen darum geht, was kann man eigentlich machen? Und das auch an den Beispielen, die ihr vorher genannt habt, also egal, ob das jetzt in den 50er Jahren war oder wann auch immer, also dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, die Dinge voranzutreiben oder halt unterschiedlichste Strukturen aufzubauen, um Dinge anders zu machen, ist, glaube ich, einfach, was man sehr im Kopf behalten muss, weil wenn man halt drüber redet, was gerade alles nicht funktioniert, man ja schon auch sehr schnell in diese, oh mein Gott, das ist alles so anstrengend und schwierig, was können wir denn überhaupt tun? Ja, dann machen wir halt lieber gar nichts, weil man auch sehr schnell in diese Denke verfällt. Aber das machst du ja gerade nicht, und damit kommen wir vielleicht auch nochmal so ein bisschen zu einem anderen Kapitel. Du machst aber stattdessen ganz viel anderes, ne? Also du bist in Initiativen auch organisiert und bringst dich eben auch darüber hinaus, also über deine Arbeit, über die wir gerade geredet haben, ein in gesellschaftliche Prozesse. Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, auch über Countdown 2030, die sich ja auch sehr stark zu diesen Themen äußern und das auch ja gesellschaftswirksam in Ausstellungen mit diesem Countdown in den Diskurs hineintragen.
Ja, also der Countdown, das ist ja entstanden. Ich bin kein Gründungsmitglied. Ich habe das am Anfang als Journalist begleitet, irgendwie das erste Jahr anderthalb, und jetzt seit ungefähr 2 bis 3 Jahren bin ich auch aktiv Mitglied. Also die Gründungsphase kenne ich jetzt nicht so gut. Aber das ist natürlich entstanden, ich sag mal, aus der Erkenntnis die meisten sind praktizierende Architektinnen, dass der Hebel, also, oder die Verantwortung der Bauwirtschaft einfach wahnsinnig groß ist, oder? Jetzt punkto Ressourcen, CO2. Und dass er eigentlich von, ich sag jetzt mal, der Zeitschiene, bis wann sich was verändern muss, um irgendwie Chancen zu haben, jetzt die Pariser Klimaziele zu erreichen, dass eigentlich jetzt die Dekade entscheidet, oder? Also 2020 bis 2030. Und so ist das dann entstanden mit diesem Countdown. Das ist halt wirklich so ein großes rotes Ding, was 10 Jahre runterzählt. Und der Verein löst sich auch am 31.12.2029 um Mitternacht auf. Also wir sind auch als Verein, haben wir so eine beschränkte Laufzeit. Es war natürlich am Anfang ein bisschen wie eine Selbsthilfegruppe. Ich glaube auch das, was du vorher erwähnt hast, Katharina, mit diesen 10 Hebeln, das war nichts vom Hochparterre. Also das haben wir im Hochparterre dann verbreitet, aber die 10 Hebel formuliert hat der Countdown 2030. Das waren eigentlich auch 3x10 Hebel auf der Ebene von der Stadt, vom Gebäude und vom Baudetail, also auf welche Sachen muss man achten. Und das war wirklich so eine kollektive Selbsthilfegruppe, wo man erstmal verstanden hat, ja, warum geht's eigentlich? Wo sind eigentlich die Hebel? Was können wir machen? Und mittlerweile ist das, wir sind recht groß geworden, irgendwie 70, 80 Mitglieder, formell. Wirklich aktiv sind natürlich irgendwie, ich sag mal, 10 bis 20. In verschiedenen Arbeitsgruppen, sehr viel Telegram-Chats, manchmal entstehen dann neue und dann blubbert es da ganz stark und dann ist es aber irgendwie nach einer Woche tot und okay, es kommt nichts zum Fliegen. Und manche Sachen kommen halt zum Fliegen. Und jetzt, also starten wir zum Beispiel nächsten Monat auch unseren Countdown 2030 Podcast.
Yes!
Also vielleicht können wir euch, in Basel ist euer Podcast. Festival, gell?
Es habe euch schon angefragt.
Ja gut, dann hat sich das schon erledigt. Wunderbar. Ich meine, es ist einfach immer toll irgendwie. Ich finde, in dem ganzen Thema geht es ja um irgendwie Netzwerke aufbauen und irgendwie nicht allein diese unglaublich großen Aufgabe gegenüberstehen, oder? Es gibt so viele intrinsisch motivierte Leute und sich da zu organisieren und zu vernetzen und gemeinsam was zu machen, das macht Spaß, das ist sinnstiftend, man lernt was dabei. Und Countdown ist in dem Sinne irgendwie so eine bunte Plattform. wo viel Verschiedenes passiert.
Wir hatten ja Konrad auch schon da, der schon spezifischer über die Lehre gesprochen hat an der FHNW. Also ich glaube, es ist klar, dass es ihr so eine Krake seid, ne, bestehend aus Telegram-Chats, die ausufert in unterschiedliche Richtungen. Ich würde es beschreiben auch als eine, ja, ihr seid auch so eine von diesen Innis in Anführungszeichen. Ihr seid ja auch auf der Anti-Abriss-Liste, die wir auf der Website haben.
Kann ich da gerade einhaken? Weil das ist halt spannend, oder? Ich meine, es gab dann, also der Bestand ist tatsächlich wirklich ein großer Hebel, ein sehr großer Hebel, auch ein entscheidender Hebel. Ohne irgendwie einen anderen Umgang mit dem Bestand schaffen wir das nicht. Und daraus entstanden ist diese Ausstellung im Schweizer Architekturmuseum, die Schweiz ein Abriss. Oder? Und das hat medial ziemlich hohe Wellen geschlagen und da ist der Countdown dann auch, also sind wir als Verein auch so ein bisschen geframed worden als so Abrissgegner, oder? Und wir werden von ganz vielen, also wirklich, das sind dann irgendwelche Leute in irgendwelchen Gemeinden, wo irgendein Haus abgerissen wird und dann kriegen wir Mails, könnt ihr uns helfen und so. Und ich sage mal, Big Picture haben wir eigentlich schon wie einen anderen Approach. Also es geht eigentlich nicht darum, irgendwie immer gegen Sachen zu sein, sondern eigentlich für Sachen. Es ist auch wirklich breiter als der Umgang mit dem Bestand. Und es ist irgendwie Zukunftslust. Also ein großes Thema von Countdown ist ja die Neuerfindung der Moderne. Das war am Anfang so ein Claim, wo man gesagt hat, hey, die Moderne war eine total umfassende, auch gesellschaftliche Transformation. Und irgendwie an dem will man mitarbeiten und diese Neuerfindung, die wir brauchen, um eben nicht zurück ins Mittelalter zu gehen, sondern eben in eine zweite Moderne, in eine andere Moderne, die anders funktioniert. Das ist irgendwie der Antrieb. Und also ich finde es schon wichtig in diesem ganzen Thema Bauwende, ich sag mal, Lust und was Positives und Neugierde und nicht immer so gegen Autos, gegen Beton, gegen Abriss, immer, also so, das ist einfach wie ein anderer Approach. Aber ich sag mal so, das ist ja, die wiederholen, die haben ja auch Gemeinsamkeiten, diese Listen, oder? Und so die Frage, okay, ich sag mal, affirmativer Umgang mit dem Bestand ist sicher ein Thema. Irgendwie Glasflächen reduzieren, zumindest überall hin, wo nicht Süden ist, ist ein Thema. Oder Untergeschosse reduzieren ist ein Thema. Habt ihr so 10 Punkte gemacht jetzt für euer Entwurfssemester?
Wir sind ja im ersten Jahr, könnten wir vielleicht machen, aber wir gucken halt schon, dass wir, die müssen dann immer Referenzen analysieren oder so, dass wir sehr stark danach Referenzen aussuchen. Haben es total umgestellt. Es geht jetzt wieder um Holzverbindung. Also das, was in der Uni sich natürlich auch leicht ändern lässt. Ich würde schon sagen, dass sehr, sehr viel hat sich geändert. In Weimar damals hat man noch gesagt, na ja, einfach alles schwärzen, alles was schwarz ist, ist Beton, ist egal, ist einfach Masse. Das klingt ja so trivial, aber an sich bedeutet das ja einfach, dass man das Gefühl hat, man lebt in einer Kultur, in einer Gesellschaft, die unendlich Ressourcen zur Verfügung hat. Deswegen denke ich schon, das ist wichtig, dass man das auch immer mal wieder sagt, dass es vor 10, 15 Jahren so war und dass man es auch einfach gemacht hat und es nicht den Raum, den Resonanzraum und den Diskursraum gab, das stark zu reflektieren.
Ja, ist spannend, weil es hat sich natürlich schon enorm geändert. Also wenn ich jetzt überlege, ich habe diplomiert, das ist irgendwie jetzt vielleicht 12 Jahre her, irgendwie so. Und das war natürlich eine andere Schule. Also jetzt auch bei der ETH Zürich, oder wir hatten ja, also wirklich, als ich noch da war, war so die alte Garde, Hans Kollhoff, Lampugnani, Maili Peter etc., oder? Und es war sehr Schweiz, also jetzt auch das Gender-Thema, also müssen wir jetzt nicht aufmachen, oder? Aber es war natürlich alles irgendwie weiße Schweizer Männer im Endeffekt. Und das war eine sehr autonome Blick auf die Architektur. Und das ist jetzt natürlich komplett anders. Also die Themen sind total in der Schule angekommen. Nichtsdestotrotz ist halt von dort, bis es in der breiten Praxis angekommen ist, ein weiter Weg.
Das auf jeden Fall. Und jetzt habe ich noch eine ganz persönliche Frage, weg von diesen Institutionen und Initiativen. Wir haben jetzt schon ganz viele Dinge besprochen, die du machst und wo du dich einbringst. Und das war auch so ein bisschen die Anfangsfrage, wie entscheidest du, woran du arbeitest? Hast du du hast vorher gesagt, du hast keine größere Strategie, aber es gibt ja den Ausdruck der Theory of Change im, gerade im aktivistischen Bereich. Ist der dir geläufig und hast du für deine Arbeit eine Theory of Change?
Nein, ich habe keine Theory of Change. Da muss ich euch jetzt enttäuschen.
Nee, das ist auch überhaupt gar kein Problem. Ich finde es nur interessant, auch als Tool. Also ich, weil ihr gerade bei den studentischen Tools auch wart, weil das ist was, was ich mitgenommen habe in die Lehre oder versuche stärker mit in die Lehre hineinzunehmen, das ich in München auch gemacht habe mit den Studierenden, so ein bisschen zu überlegen, wie kann man denn selbst besser dahinter kommen, was hat Impact im eigenen Handeln? Einfach auch, weil mich das selbst so als Frage so krass beschäftigt hat, ne? Und diese 10 Punkte, die quasi überprüfterweise ja sagen, okay, das sind Dinge, die helfen, wirksam zu sein, sind natürlich total praktisch, wenn du Architektin bist, weil du dann eine spezifische Bauaufgabe hast und sagen kannst, das ändert etwas. Aber wenn du dich jetzt eher als freies Radikal bewegst oder auch in solchen diversen Rollen, wie wir ja alle unterwegs sind hier, wie entscheide ich denn dann eigentlich, was einen Impact hat? Also wenn mich das als Thema interessiert, ne? Und ich bringe das jetzt zurück, weil das quasi so ein bisschen auch der Ausgangspunkt ja dieses Gesprächs war. Ja, vielleicht eine kleine Anregung und vielleicht auch was wir in die Shownotes mitnehmen können für alle, die das interessiert. Es ist quasi sowas wie ein strategisches Framework, um nachzuvollziehen oder besser verstehen zu können, welche Ergebnisse bekommt man denn, wenn man gewisse Ideen anstößt, im ganz, ganz simplifiziert erklärt.
Also was ist denn deine Theory of Change? Also du hast ja offenbar eine.
Naja, ich bin ja quasi, mein Leben ist ja so ein bisschen ein endloses Praktikum. Also ich bin in diversen Iterationsschleifen, wie kann man Einfluss haben, und in den unterschiedlichen Dingen, die ich tue, gibt's unterschiedliche Theories of Change. Also beispielsweise politischen Einfluss ausüben, teste ich gerade, ob ich das kann. Also die erste Iterationsschleife war die Arbeit im Curriculum an der ETH. Da habe ich quasi erstmal abgetestet, kann ich dann einen Einfluss haben und kann ich überhaupt institutionell arbeiten? Das habe ich dann konnte ich dann mit einem Ja beantworten, und habe dann quasi versucht, auf eine höhere Ebene, also mit mehr Einflussmöglichkeiten auf einer politischen Ebene zu kommen, auf der ich jetzt bin und erst noch testen muss, ob das wirklich ein Einfluss ist oder ob ich nach einem Jahr so frustriert bin, dass ich es quasi nicht mehr machen kann.
Aber also das sagst du ja oft so, du bist auf der Suche nach Maximal Impact. Mhm. So, woher kommt es oder was meinst du damit genau? Das wollte ich dich schon immer mal fragen.
Also Palle hat das vorhin ja schon gesagt, es gibt ja eigentlich einen extrem drängenden Zeitraum. Also du hast da irgendwie ein abschwächendes Adjektiv davor gesetzt, aber die Bauwende ist richtig krass dringend. Also ich glaube, ganz viele Leute haben überhaupt noch nicht verstanden, was es wirklich heißt, wenn die Gradgrenzen noch weiter überschritten werden. Und es ist ja nicht so ein Kipppunkt, der morgen passiert, sondern man sieht ja jetzt schon, die Katastrophen nehmen zu und der Druck auf die Gesellschaft nimmt zu. Also es ist banal, also diese Suche nach Impact oder die Suche nach, ich will etwas verändern, kommt vielleicht auch aus einer gewissen Angst, wo wir gesellschaftlich uns hinbewegen, wenn wir nicht schaffen, umzusteuern. Also ich habe ein sehr großes globales Interesse dran, die Welt zu verstehen, würde ich sagen. Und ähnlich wie Palle vielleicht auch die Selbstüberschätzung oder die Lust drauf, teilzuhaben oder Gerechtigkeitsprozesse anders zu drehen. So würde ich vielleicht framen. Und dafür muss man natürlich in irgendwelche Positionen kommen, wo man überhaupt Einfluss haben kann, Dinge zu verändern. Also daher kommt quasi diese Suche nach dem Impact.
Palle, ich habe auch noch mal eine Frage an dich, weil wir das auch oft gefragt werden und ich da immer nicht so genau weiß, was man da jetzt sagen soll. Deswegen würde mich interessieren, was du sagst. Und zwar gibt es ja diesen Glaubenssatz im Journalismus, man soll sich nicht mit einer Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass sich Journalismus und Aktivismus in einer gewissen Weise auseinander hervorgegangen ist oder sich zusammengesehen haben oder sich sehr stark voneinander abgegrenzt haben immer jeweils eine handelnde Person. Wie siehst du das? Ist das für dich ein wichtiges Thema oder sagst du, ich mache halt einfach, oder grenzt du stark ab, wo du dich aktivistisch in einer aktivistischen Rolle oder einer journalistischen Rolle befindest?
Also ich glaube, es ist schon immer gesund, wenn man verschiedene Hüte aufhat, sich bewusst zu sein, wann man welchen Hut aufhat. Also nein, das ist nicht dasselbe. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich auch einfach ein Mensch mit, ich sag mal, einem Set von Überzeugungen, Werten, Interessen, Leidenschaften etc. Oder ich glaube, die Frage, die dahinter steckt, also ich sag mal, es ist ja wirklich so, der Journalismus jetzt, so wie ich das ursprünglich mal gelernt und verstanden habe, ist so dieses das hehre Ziel vom objektiven Journalismus, oder? Also man ist objektiv. Ich finde, das gilt ein Stück weit schon im Sinn von fair, also dass man mit allen spricht, sich alles anhört, faktenbasiert, also auch wirklich recherchieren. Vielleicht können wir es auch ein bisschen konkret machen, aber wenn man auf gewisse Themen blickt, eben ich sage jetzt mal wie den Holzbau oder den Bestand oder Reuse. Reuse ist ein total großes Thema, oder? Und halt mal irgendwie Zahlen anschaut dahinter, was ist denn wirklich das Potenzial? Dann sehen Sachen anders aus. Also ich trenne das irgendwie schon, wo bin ich Aktivist, wo bin ich Journalist. Es sind natürlich, die Themen sind bei mir jetzt ähnlich. Das Toolset ist ähnlich. Und ich glaube, so diese Vorstellung objektiver Journalismus, oder ich würde eben einfach sagen, handwerklich solide, das gilt. Aber ich finde nicht, dass das heißt Neutralität im Sinn von keine Haltung, keine Meinung. Das ist auch für die Wissenschaft eine ganz große Frage, oder? Also jetzt so, es gibt ja die Wissenschaftler, die sich sehr stark in den Medien äußern, und jetzt in der Schweiz Klimawissenschaftler Reto Knutti, oder? Also die kriegen ja dann auch viel ab, und dann heißt, hey, ihr müsst eigentlich hier nur Zahlen hinlegen, Grundlagen bereitstellen, alles andere ist eine politische Frage. Und das stimmt auf eine Art, aber kannst du wirklich, wenn du sozusagen die Fakten so gut kennst, sie gar nicht interpretieren, das glaube ich nicht. Und das ist auch wie falsch, eben angesichts der Dringlichkeit, oder? Also ich bin als Journalist kein Aktivist, aber ich finde schon, dass es Haltung und Meinung braucht, aber nicht um der Haltung willen. Also ich finde es nicht per se, man muss unbedingt alles kommentieren und Daumen hoch und runter.
Wollen wir vielleicht nochmal über diese Artikelserie Professor X sprechen? Ich weiß nicht, wie gerne du darüber sprichst. Für uns ist es so, es ist ja bei Professor X nach Professor X und 10:0. Ich würde sagen, für dich und mich sind die sehr wichtig, diese Texte. Es ist auch so wichtig, dass als wir dann diese zwei MeToo-Podcasts gemacht haben, dass wir uns ja ganz klar auch darauf bezogen haben, in einem recherchierten Fall. Wir können vielleicht auch für uns mal kurz erzählen, dass was nach der Veröffentlichung dieser Podcast passiert ist, sehr intensiv für uns war, weil was natürlich passiert ist, wenn man einmal solche Geschichten erzählt, dass dann auch ganz viele andere Leute ihre diesbezüglichen Geschichten mit einem teilen wollen und man so eine Art Vertrauensvorsprung bekommt. Es war tatsächlich für uns hinter den Kulissen eine sehr intensive Zeit, was dann so passiert ist. Wie war das für dich? Ich weiß nicht, ob du das teilen magst, aber das hat diese zwei Artikel besonders, haben ja irgendwie schon Schockwellen ausgelöst. Wie ging es dir danach? Was hast du so als Reaktion zurückbekommen?
Also es war, ich sag mal so, es war eine sehr intensive Recherche, die mich dann auch ziemlich vereinnahmt hat. Also auch zeitlich, das war wirklich, ich bin da auch wie reingerutscht, oder? Also das war ein bisschen, ich meine, es gab dann diese Info, dass da ein Belästigungsfall war und so weiter, oder so ist es ein bisschen losgegangen. Und dann war ich, ja, da muss man jetzt ja schon mal ein bisschen nachfragen, was ist denn da los? Und dann ist es wie so ein Pulverfass. Und ich sag mal, das eine war ja dann irgendwie was ist da los? Was passiert jetzt eigentlich, wenn es so eine Art von Fehlverhalten gibt? Und das andere waren dann diese strukturell, also 10:0 war ja dann wie eine ganz andere Frage. Oder also ich sag mal, Diversity an der Hochschule. oder und da gibt es gewisse Überlappungen. Und es war ja auch tatsächlich so, dass jetzt das Fehlverhalten von diesem Professor, ich finde es eigentlich immer noch absurd, dass man nicht so den Namen nennt, ne? Wir kennen ihn ja alle, dass dieses Fehlverhalten natürlich den Zielen der damals Parity Group, also die haben natürlich wahnsinnig profitiert davon und Aufwind bekommen, oder? Und ich sag mal, das war ja jahrelang so ein bisschen am Katzentisch, so ich übertreibe jetzt. Und danach war das dann also groß im ITA und Budget und dann konnte, also so, das hat schon ziemlich viel ausgelöst. Und ich bin da so wie reingerutscht und dann hat es mich auch wirklich gepackt und ich habe dann auch irgendwie meine ganze Studienzeit auch reflektiert und mit vielen Mitstudentinnen von mir gesprochen, hey, wie habt ihr das damals wahrgenommen? Und da habe ich auch viele Aha-Effekte gemacht, wo ich sagen musste, hey, das habe ich damals, habe ich wirklich Teile davon auch gar nicht mitgeschnitten. Also wo mir dann Kolleginnen von damals gesagt haben, so ja, es gab halt schon so die zwei, drei Professoren, wo wir wussten und habe ich mir schon überlegt, hey, nee, das tue ich mir nicht an. Hätte mich jetzt von der Architektur her interessiert, aber und das hat mich dann schon alles insgesamt so total beschäftigt und dann war natürlich hinten raus hatten wir natürlich die Anwälte von der ETH, von dem Professor und so weiter. Das war dann ziemlich, also bin ich jetzt auch als Architekturjournalist. Ich kenne das natürlich, wenn irgendwie Bilder verweigert werden oder Zeug, aber ich sag mal, in dem Maß in juristischen Fragen drin zu stecken, was kann man schreiben, was nicht, habe ich das genug dokumentiert und geprüft und ich habe dann ja auch Personen, die ich zitiert habe, damit sie nicht zuordnenbar sind. Also gibt es auch eine Person, die ist zu zwei geworden und so weiter. Weißt du, also so, damit das nicht mehr und so in der Art zu arbeiten, das war für mich jetzt im, ich sag mal, im weitesten Sinne Architekturjournalismus auch das erste Mal. Und das war schon, aber da war ich schon ziemlich platt nachher. Und natürlich hat man dann sehr viele Geschichten mitbekommen, die es ist ja wirklich nicht die einzige und es ist auch nicht der einzige Professor, wo es was zu sagen gäbe und so weiter. Oder? Ich habe es dann für mich auch ein bisschen mit nach dieser Recherche auch ein bisschen weggestellt und gesagt, so, ich habe jetzt, glaube, meinen Beitrag geleistet.
Aber ich glaube, was man an dem Beispiel ja schon ganz stark gemerkt hat oder was wir auch gemerkt haben jetzt über die Publikation vom Podcast ist, dass das Thema in der Schweiz ganz anders rezipiert wird. Also es gab aus der Schweiz sehr viel schneller auch Rückmeldungen an uns und halt zum Podcast, als es die gab in Deutschland. Ich glaube einfach auch, weil es eben diese sehr starke Arbeit von euch, von der Hochparterre, von dir gab zu diesem Thema und einfach, weil es eine andere Debatte auch darum gab. Und das ist in Deutschland ist das nie passiert, dass es so einen Case gab, wo wirklich mal alle darüber geredet haben und wo auch ein gewisser Grad von Aufarbeitung und Reflexion stattgefunden hat. Und ich habe, also ja, ich würde mir schon auch wünschen, dass das mit anderen Themen auch so passiert. Also nicht nur mit diesem. Aber da kann man eben auch ablesen, was hat man dann schon, du hast vorher, das ist ja, also Teil der Debatte seien in den Fluss spucken, in Anführungszeichen so genannt. Und ich glaube, da merkt man eben schon, was für einen Impact man eben gerade auch aus dieser Diskursebene heraus man haben kann auf die ganze Szene, in Anführungszeichen.
Ja, und ich glaube, es ist aber auch immer wichtig, das zu vermitteln. Also ich meine, für diese zwei Podcasts haben wir auch über ein Jahr gearbeitet und genauso wie du auch sagst, mit rechtlicher Begleitung, alles musste anonymisiert werden. Extrem, also es war total krass. Und dann ist es ja immer in dieser Social-Media-Logik, danach schreiben einem halt Leute, ja, ich schicke dir jetzt hier mal meine Fälle, kannst du es bitte dann einfach mal teilen? Also dass das auch einfach, dass man so einfach nicht, so kann man keine Debatte begleiten, ne? Und
Ja, ich muss aber, also muss auch kurz die Leute in Schutz nehmen, die sich dann melden, in Anführungszeichen, weil natürlich man auch merkt, oder ich würde sagen, die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, ich weiß nicht, wie es in deinem Fall war, waren natürlich auch ein Zeichen dafür, dass es eigentlich keine Plattform dafür gibt, an die man das Gefühl hat, an die könnte man sich in einer gewissen Sicherheit wenden. Ne? Und dass dann auf einmal quasi zwei Frauen, die halt dazu einen Podcast gemacht haben, dann quasi die Plattform sind, an die man sich wendet mit ja teils sehr intimen Geschichten zur eigenen, ja, zum eigenen Leben oder zur eigenen Erfahrung, die man hatte, ist schon auch verrückt.
Also auch nicht eure Rolle, oder? Also es war bei mir ein bisschen anders, vielleicht weil ein Podcast nahbarer ist. Also man hört euch auch, also Stimmen, und ihr seid auch beide Frauen. Das ändert auch was, denke ich. Also bei mir, ich habe natürlich schon Zuschrift bekommen, und aber es gab natürlich auch damals, wie hieß die Gruppierung, Speak Up, oder? Und die kam ja auch sehr prominent in den Texten vor, als die, wo man sich jetzt hinwenden kann und so, oder? Also da gab es ja dann wie eine Gruppierung, die gesagt hat, hey, wir nehmen uns diesen Fällen an und so. Vielleicht generell, ich meine, es hat sich natürlich was verändert in dem Feld, würde ich schon sagen. Aber es ist natürlich wie immer, also die Welt wird nie perfekt, oder? Aber wenn man jetzt überlegt, jetzt zum Beispiel in dem, also gerade in diesem Diversity-Thema, vielleicht können wir die auch ein bisschen auseinanderhalten, Diversity und Machtmissbrauch, oder? Aber jetzt an der ETH gab es ja wirklich danach eine wahnsinnige Berufungswelle von weiblichen Professorinnen, oder? Das ist jetzt nicht meine Leistung, aber das ist die Leistung natürlich von vielen. Ich habe dann, glaube ich, auch eine Schippe drauf gemacht, und das hat viel gebracht. Ja, das war auch in dem Sinn schon befriedigend, und das war auch, ja.
Also man kann auf jeden Fall was bewegen. Das ist, glaube ich, schon ein Learning, das einen auch, ja, empowert ist so ein bescheuertes Wort, aber ich habe schon das Gefühl, dass manchmal, wenn man so lange hinarbeitet an Dinge und es passiert halt so gar nichts, dann finde ich schon, dass diese Momente einem dann so immer wieder so Hoffnung und auch Motivation geben, halt wirklich weiterzumachen. Also wir haben gestern auch kurz drüber geredet, wieso machen wir überhaupt Kontextur, ne? Also wir haben jetzt diesen Preis bekommen und wir machen halt Sachen. Und das Coole für mich am Projekt, Katharina kann ja vielleicht auch nochmal was sagen, was das für sie ist, sind halt wirklich die Begegnungen und zu merken, dass halt neue Dinge entstehen. Ne? Leute lernen sich kennen oder finden sich zu einem Thema, oder es gibt eine Kraft und eine Motivation für Menschen, zusammen etwas zu tun und so aus. Also ich habe heute schon ein paar Phrasen geschmissen, aber so auch dieses Wort Solidarität und Zusammenhalt und gemeinsam etwas vorantreiben, finde ich, kann man schon immer wieder spüren, und das ist schon auch was mich dabei hält, diese Dinge zu machen, weil man merkt aus unseren Initiativen, dass oft diese Dinge hervorgehen, und das finde ich wirklich wahnsinnig schön. Und ich finde es auch sehr verbunden mit den Themen, die wir heute insgesamt alle besprochen haben, weil aus meiner Perspektive, und dann wären wir vielleicht auch nochmal so beim Anschluss an die Theory of Change, ist halt das der einzigste Weg, wie wir vorankommen, ne? Nicht als Einzelkämpfer, sondern halt, dass sich Gruppen bilden, dass sich Strukturen aufbauen und dass man gemeinsam die Dinge vorantreibt. Selbst wenn man wie wir ja eigentlich sehr singulär arbeitet, aber sehr viel, was wir tun, hat damit zu tun, Netzwerke aufzubauen und anzustoßen und Energie reinzugeben. Und da kann man, ich vielleicht eine gute Schlussfrage anbinden an dich, Palle. Wie siehst du da drauf? Wo würdest du dich da selbst einordnen?
Ich komme gleich darauf zurück. Ich wollte nur noch eine Sache sagen, also wenn man Impact hat, oder? Es ist ja schon so, dass jetzt solche Recherchen, egal ob die danach gedruckt werden oder in einer Doppelpodcast-Folge landen, unglaublich viel Zeit fressen, oder? Und ich bin jetzt auch so mit einem Fuß in der Recherche über, ich sag mal, grob das Thema Negativemissionen oder Carbon Removal. Ich sag mal, diese Frage, im Holz ist ja Kohlenstoff, das ist also sozusagen negative Emissionen, super, können wir reintun, und wie verrechne ich das? Und das wird dann unglaublich technisch, oder? Und da irgendwie zu solchen Sachen eine fundierte Meinung zu bilden, und das gilt für Diversität an der Hochschule auch, oder? Also das ist unglaublich komplex. Was sind die Regelwerke dahinter? Wie kommt das zustande? Was sind eigentlich, ich sag mal, softe Faktoren, die dazu beitragen, was harte? Und das braucht so viel Zeit. Und ich sag mal so die Frage, also ich meine, inwiefern finden solche Sachen sozusagen ehrenamtlich statt und freiwillig? Ist das jetzt in dem Sinn Aktivismus oder also wie auch jetzt für uns als Hochparterre, wenn wir solche Recherchen fahren, oder? Also Wie finanzieren wir das, oder? Also so die Arbeit, weil bei solchen Recherchen, da bin ich wirklich einfach eigentlich ziemlich lang abgemeldet und schreibe alles Mögliche, andere nicht, oder? Und wir haben natürlich auch im Gegensatz zu euch jetzt auch Formate, wo wir in Partnerschaften sind und Geld verdienen und so, und für die falle ich dann auch aus und so, oder? Also so wäre noch ein Thema für sich, finde ich. Also welche Bedingungen brauchst du, damit diese Arbeit mit Impact stattfinden kann? Und zu deiner Frage, wo ich mich da sehe, ja, also halt schon, ich glaube, ich habe das vorher auch gesagt, ich meine, logisch ist man ein freies Radikal und macht, man ist man selbst, ich wache auf und bin ich, oder? Aber das, was ich vorher gesagt habe, mit sich vernetzen, irgendwie gegenüber diesen teilweise gigantischen Aufgaben nicht allein stehen, und also das ist, ich glaube, das tut so auf einer emotionalen Ebene, macht das totalen Sinn, aber es macht eben auch auf einer professionellen Ebene Sinn. Also du musst dich vernetzen, oder? Also allein schon die Komplexität der Themen, und es ist auch egal wie, ob du jetzt innerhalb von deinem Büro Gleichgesinnte findest und mal anfängst, irgendwas zu machen, oder du machst es an der Hochschule, innerhalb von deinem Arbeitskontext. Aber natürlich dazwischen auch, oder? Also ich sag mal jetzt auch aus Sicht Architekturbüro, wenn du irgendwie vorankommen willst, sind ja mit die größten Hebel mit motivierten Bauherren und motivierten Fachplanern und so weiter unterwegs zu sein, oder? Also sozusagen, in welchen Setups bin ich in meinen Projekten? Und wenn du dich halt irgendwie auch vernetzt und mach, dann ergeben sich Sachen. Es passiert immer irgendwas.
Katharina, hast du noch eine Schlussfrage oder machen wir hier zu?
Ich bin ready to wrap
Ja, Palit, mega danke für dieses tolle, sehr lange Gespräch. Wir sind krass meandert, aber es war super spannend, mit dir zu all diesen Themen zu sprechen. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Wir sammeln alle Links und Quellen, über die wir heute gesprochen haben. Wir haben echt einiges genannt. Ich möchte noch mal kurz rausgreifen, die anderen Podcast-Formate, die genannt wurden. Es gab einmal den Sach- und Krach-Podcast, in den quasi Palle mich eingeladen hat. Den könnt ihr euch gerne anhören. Und wann, falls du ankündigen magst, steht schon fest, wann der 2030-Podcast rauskommt?
Ja, das steht in dem Sinne schon fest, dass wir uns einen Gast organisiert haben und einen Aufnahmetermin. Aber wie schnell wir danach sind, also jetzt parallel wird gerade noch die Allegra kümmert sich um Musik und so ein Jingle für den Anfang und so. Aber ich nehme an, dass wir im November, Anfang, Mitte November geht die erste
Super.
Folge live.
Dann kann man auf jeden Fall die Augen offen halten und wir ergänzen den Link, je nachdem, wann wir hier mit dieser Episode rausgehen. Und ja, euch danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
Danke, Palle.
Okay, hey, danke.
Und das war's für heute mit dem Kontextur Podcast. Danke wie immer, dass ihr uns zuhört und den Podcast abonniert. Hinter den Kulissen sind wir bereits an den nächsten spannenden Gesprächen und Episoden, die in Planung sind. Wenn ihr Feedback oder Wünsche habt, schreibt uns gerne eine E-Mail oder hinterlasst uns einen Kommentar auf Apple Podcasts oder Spotify, wo das inzwischen auch möglich ist. Und ja, hört wieder rein beim nächsten Mal. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann leitet ihn gerne an alle weiter, die sich auch für Themen rund um den gebauten Raum interessieren. Hinterlasst uns ein Like oder einen Kommentar auf Spotify, Instagram oder Apple Podcasts oder findet uns auch auf Steady, wo ihr uns direkt unterstützen könnt. Wir freuen uns aufs nächste Mal und wir hören uns. Tschüss.